Wie oft muss man eigentlich seine Ohren putzen? Reicht dreimal im Jahr? Wie oft muss man denn sein Zimmer aufräumen? Einmal im Monat? Seid ihr dieser Frage schon mal irgendwann begegnet? Oder die Frage, wie oft muss man das Badezimmer putzen? Wie oft soll man die Fenster putzen? Reicht einmal im Jahr? Wer stellt denn solche Fragen? Meistens jemand, der das nicht so ganz besonders gerne macht, dem es eine unangenehme Pflicht und Forderung ist und der gerne eine Grenze hätte, damit er sagt, jetzt hab ich's und jetzt bin ich davon frei. Und genau so eine Frage wird aber Jesus einmal gestellt. Wie oft muss das eigentlich sein? Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18. Jesus sagte da, wenn dein Bruder, es gilt natürlich genauso für die Schwestern, dir Unrecht getan hat, dann gehe zu ihm und sage ihm, was er verkehrt gemacht hat. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Will er davon nichts wissen, nimm einen oder zwei andere mit und versucht es doch einmal gemeinsam, ihn zur Einsicht zu bringen. Wenn er auch dann nicht hören will, bringe die Sache vor die Gemeinde. Nimm er selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle ihn wie einen, der gottlos und ungläubig ist. Ich sage euch dies, wem ihr auf der Erde seine Sünde anlastet, der soll auch im Himmel damit belastet sein. Und wen ihr auf der Erde von seiner Schuld freisprecht, der soll auch im Himmel frei sein. Aber auch das sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinem Vater um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Jetzt kommt's. Da fragte Petrus, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist siebenmal denn nicht genug? Nein, antwortet Jesus, nicht siebenmal, sondern 70 mal 7 mal. Du musst bereit sein, ihm immer wieder zu vergeben. Man kann das Reich Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte auch ein Mann, der ihm einen Milliardenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Herr, hab doch noch etwas Geduld. Ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid, er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, ging er zu seinem Mitarbeiter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete, packte ihn und schrie, bezahle jetzt endlich deine Schulden. Da fiel dieser Arbeiter vor ihm nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten und ließ ihn ins Gefängnis bringen, bis er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Der König ließ den Mann, dem er die Schulden erlassen hatte, zu sich kommen und sagte, »Was bist du doch für ein hartherziger Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen.« Weil du mich darum gebeten hast, hättest du da nicht auch mit deinem Mitarbeiter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihn den Folterknechten, sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Das Gleiche wird mit euch geschehen, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben. Ein ganz schön klares Wort. Gleich am Anfang macht Jesus schon mit unmissverständlichen Worten deutlich, dass seine Jünger alles ihnen nur Mögliche tun sollen, um belastete Beziehungen zu klären und dass sie einander vergeben sollen, damit ihre Gemeinschaft untereinander ungetrübt ist. Zunächst sollten sie es in einem Gespräch unter vier Augen versuchen. Wenn es ihnen damit nicht gelingt, sollten sie andere hinzuziehen, ja zur Not sogar die ganze Gemeinde mit einbinden. Ein ganz schön gewaltiger Aufwand. Wozu? Nur darum, damit das Unrecht vergeben wird und die Beziehung zwischen Brüdern und Schwestern wieder bereinigt ist. Klarer kann Jesus doch nicht ausdrücken, wie wichtig ihm und dem Vater im Himmel Vergebung ist und dass die Beziehungen zwischen uns Menschen stimmen. Und Petrus versteht das sofort. Und er merkt auch gleich, das wird nicht ganz einfach. Und das ist vielleicht auch manchmal etwas, was ich nicht hören will. Wahrscheinlich hat er an seine Beziehungen zu seinen Mitmenschen gedacht. Und dass es da auch einige gibt, bei denen es immer wieder zu Spannungen kommt. Die sind einfach zu verschieden und es gibt ständig Reibungen und Verletzungen treten auf. Und reicht es da nicht, wenn man es 7-mal versucht? Muss es nicht irgendeine Grenze geben? Sollte man es nicht irgendwann auf sich beruhen lassen können, dann bleibt es halt so, dass der andere einem etwas schuldig ist. Und dann ist die Beziehung halt getrübt und da kann man nichts machen. Und wieder ist die Antwort Jesu unmissverständlich. Nein, 7-mal reicht nicht, sondern 70-mal 7-mal. Nun, da muss man wissen, dass die Zahl 7 natürlich eine symbolische Zahl ist. Ja? 7-mal, das bedeutet einfach so lange, bis das Maß voll ist, bis man eigentlich sagen kann, jetzt reicht's mal. Ja? Aber 70-mal 7-mal, das bedeutet nicht 490-mal und abzählen, sondern grenzenlos. Immer wieder musst du dazu bereit sein. Und es ist hier eigentlich genauso wie mit den anderen Fragen. Wie oft muss ich mir die Ohren putzen? So oft es halt nötig ist. Wie oft muss ich mein Zimmer aufräumen? Kann ich sagen, es reicht jetzt? Ich habe das 20-mal aufgeräumt, das muss jetzt reichen für den Rest meines Lebens? Kann ich doch nicht. Oder all diese Dinge. Da gibt es keine Grenze. Sondern es muss geschehen, so oft wie es nötig ist. Und als ob das noch nicht reicht, unterstreicht Jesus seine Aussage noch einmal durch ein Gleichnis, durch eine Kurzgeschichte, die sicher sehr bekannt ist. Jesus erzählt die Geschichte von einem König und seinem Untertan, der ihm im Original, im Griechischen, 10.000 Talente Silber schuldet. Ein Talent, das sind 34 Kilo, 10.000 mal 34 Kilo Silber und so weiter. Wenn man das umrechnen würde auf heute, dann wären das etwa 200 Milliarden Euro. Halb falsch. Es ist weniger, es sind nur 12 Milliarden. Habe jetzt was durcheinander gebracht. Auf alle Fälle auch 12 Milliarden ist ja ein Schuldenberg, den er da angesammelt hat, wo man sich fragt, wie hat er das überhaupt geschafft, den er niemals mehr würde zurückzahlen können. Schon gar nicht, wenn er im Gefängnis sitzt. Ja, das ist unmöglich. Ja, aber manchmal fragt man sich, wie geht das, dass wir so viel Schulden ansammeln, überhaupt gegeneinander. Aber es ist möglich, man muss ja nur mal auf die Schuldenuhr nach Berlin gucken, unsere Staatsverschuldung liegt ja mittlerweile bei 2 Billionen Euro. Also das sind 2 Millionen mal 1 Million Euro. Also das ist viel. Ja. Wie wollen wir das zurückzahlen? Astronomisch hoch, so ist es auch bei dem Schuldner. Und er kann das drehen, wie er will. Diese Schuld, die würde er nie loswerden. Und trotzdem geht er dann zu dem König und sagt, ein bisschen Geduld, ich will es dir doch zurückzahlen. Das war vielleicht gut gemeint, aber völlig unrealistisch. Und der König erkennt die Hoffnungslosigkeit dieser Bitte sofort. Und er geht gar nicht darauf ein. Er rechnet gar nicht lange rum. Er stellt jetzt keine Schuldenpläne auf, wie das vielleicht gehen könnte. 10 Euro die Woche. Und wie viel Leben müsste er dafür leben und so weiter. Sondern er zieht einen Schuldenstrich und er lässt ihm alle Schuld. Totale Befreiung. Alles los. Das Leben neu geschenkt. Der Schuldner verlässt den Ort als freier Mann. Und man sollte ja irgendwie annehmen, dass dieses Erlebnis einen tiefen Eindruck in seinem Herzen hinterlassen hat. Doch als er kurz darauf einen anderen trifft, der ihm 100 Denare schuldet, das sind ungefähr 100 Tageslöhner, eines Tageslöhner, vielleicht knapp 10.000 Euro, wenn man das umrechnen wollte, sicher eine Zahl, die man noch zurückzahlen kann, und er begegnet ihm mit genau den gleichen Worten, hab doch noch etwas Geduld, ich will es ja zurückzahlen. Und er bittet um diesen Schuldenaufschub, da ist er unbarmherzig und fordert sein gutes Recht ein und schickt seinen Schuldner ins Gefängnis. Andere sehen das und melden es dem König, denn es ist ihnen unbegreiflich, wie der Schuldner das so schnell vergessen kann, seine Hartherzigkeit, seine Selbstgerechtigkeit, seine Grausamkeit erschrecken ihn. Wie kann er so herzlos geblieben sein? Wie kann er das vergessen? Demenz ist scheinbar nicht nur eine Frage des Alters. Und uns stellt sich nicht nur hier die Frage, wie hätten wir anstelle dieses Schuldners, dieses Verwalters uns verhalten, sondern uns stellt sich natürlich die Frage, wie verhalten wir uns heute gegenüber den Menschen, die an uns schuldig geworden sind, die uns was genommen haben, uns gekränkt haben, uns verletzt haben. Gelingt es uns als Christen, diese Perspektive Jesu anzunehmen, wenn wir darauf sehen? Zu erkennen, welch unendlich große Vergebung wir von unserem Vater im Himmel erhalten haben und dass das doch einen Eindruck in unserem Herzen hinterlassen haben muss. Dieser Perspektivenwechsel, der soll es uns ja ermöglichen, die Lage zu verstehen, der an uns wieder schuldig geworden ist. Und der auch nicht mehr frei werden kann, wenn wir ihm nicht vergeben. Das steckt in diesem Zwischenteil, wo Jesus sagt, was, wenn ihr die Schulden dem behalten, dann sind die auch im Himmel noch behalten. Und wie sollen die weggehen? Es ist wichtig, dass wir einander vergeben. Und so wie es aber unmöglich ist, in unserer Welt zu leben, ohne dass ein Fenster oder ein Badezimmer oder die Ohren wieder schmutzig werden, oder dass sich Staub auf die Regale setzt oder ein Zimmer wieder aufgeräumt werden muss, so ist es unmöglich, dass wir Beziehungen leben, ohne dass wir aneinander schuldig werden. und uns gegenseitig verletzen. Wir können das gar nicht verhindern. Dazu sind wir selbst viel zu empfindlich, viel zu verletzlich, unsere Bedürfnisse zu verschieden. Und dazu sind wir oft auch viel zu rechthaberig, viel zu wenig fähig, uns in die Situation des anderen einzufühlen. So perfekt, dass wir einander nicht enttäuschen, können wir gar nicht sein. Als Gemeinschaft der Christen sind wir keine Gemeinschaft, die sich nicht verletzt. Keine Gemeinschaft, die perfekt wäre. Wir können nur eine sein, in der man sich vergibt. In der man immer wieder und mit großem Nachdruck die Beziehungen bereinigt und alles dafür nur Mögliche einsetzt. Hinzu kommt ja oft, wenn wir verletzt werden, dass unsere Gefühle dabei immer beteiligt sind und dass die uns überfluten, dass sie einfach schneller und stärker sind als unser Nachdenken. Und wie schnell eskalieren dadurch Verletzungen zu einem mächtigen Streit. Deshalb müssen wir lernen, uns immer wieder zu vergeben. Wie wir uns versöhnen können, das ist darum eine tägliche Aufgabe, wie das Zähneputzen. Es gibt keinen Tag, wo es im Bereich der Beziehungsklärung nichts zu tun gäbe. Wo wir nicht Missverständnisse zu klären hätten, Beziehungen, einander uns unsere Verletzungen zu vergeben. Wenn wir das nicht tun, dann sammeln die sich mit der Zeit zu einem riesigen Berg an. Dann gibt es viele ungeklärte Situationen und es wird immer schwieriger, das noch aufzulösen. Und dann hilft nur ein radikaler Schuldenstrich. Wenn wir nicht vergeben, dann schaden wir uns selbst am allermeisten. Denn dann wächst mit der Zeit in uns eine Pflanze der Bitterkeit. Wir werden bitter. Wir verstehen vielleicht selbst nicht, wie uns Kleinigkeiten auf die Palme bringen. Wir werden zornig. So viele Leute sind an uns schuldig geworden. So viele haben uns verletzt. Und es ist keine Heilung eingetreten. Wir werden bitter und für andere ungenießbar. Es braucht nur wenig, damit wir wütend werden. Und wir fragen uns manchmal selbst, warum ist das eigentlich so? Wir leiden an unseren negativen Gefühlen ja selbst am meisten. Und in Gedanken wiederholen wir immer diese destruktiven Geschichten, diese Kränkungen, die uns passiert sind. Und die wir nicht mehr loslassen können. Und daraus wird schnell ein Teufelskreislauf, der sich immer weiter aufbaut. Wenn mich jemand beleidigt hat, wenn mich jemand angegriffen hat, wenn mir jemand etwas weggenommen hat, dann versucht unsere Seele oft zunächst einen inneren Ausgleich, indem wir dem anderen schuldig sprechen, indem wir den anderen niedermachen, verurteilen, darüber grübeln, wie egoistisch der ist, wie fies der ist, wie gut das wäre, wenn es dem mal einer zeigt, wenn wir Rache üben können, wenn wir heimzahlen können, dass er moralisch nicht auf unserer Ebene steht. Aber auf Dauer werden wir merken, dass uns das nicht weiterhilft, sondern dass es uns sogar immer weiter runterzieht, je mehr wir uns diesen Gedanken hingeben. Die Verletzung kann so nicht heilen. Sie eitert sogar immer schlimmer. Sie wird immer schwerer. Und wir merken, dass wir etwas anderes brauchen, dass wir Vergebung brauchen, damit wir diese Geschichte endlich loslassen können. Wir brauchen die Vergebung auch, um Selbstheilung zu erfahren. Dabei ist Vergebung nicht einfach. Ich glaube, dass sie zu den schweren Dingen gehört. Weil es kann sehr schwer sein, es kann viel Kraft von uns beanspruchen und viel Zeit. Und je tiefer die Kränkung ist, die wir erfahren haben, umso schwerer fällt die Vergebung. Und ich glaube, dass jeder von uns in eine Situation kommen kann, wo ihm Vergebung extrem schwer fällt. Es geht nicht mal so gerade nebenbei. Manchmal brauche ich wirklich einen längeren Prozess. Vor allem eben bei schwerer Schuld, bei schwerer Kränkung, vielleicht bei Missbrauch, bei körperlicher oder seelischer Verletzung, wenn unser Selbstwert generell in Frage gestellt wurde oder auch wenn uns diese Wunden in früher Kindheit zugefügt wurden. Und doch gibt es keine Alternative zur Vergebung. Ob wir das hören wollen oder nicht, wir müssen vergeben. Nur so können wir heilen und nur so können wir in Ordnung kommen. Und das ist das, glaube ich, was wir heute sehen können, dass Vergebung und Beziehungsklärung Jesus und Gott, dem Vater, extrem wichtig sind. Und dass es auch extrem wichtig für uns selber ist, damit unsere Seele heil werden und Frieden finden kann. Und darum möchte ich jetzt nur noch ein paar praktische Hinweise geben, wie wir zu diesem Ziel gelangen können, wie unsere Seele heil werden kann, wie wir Frieden finden können. Wie können wir Vergebung leben? Was bedeutet das? Wie kommen wir raus aus den alten Mustern? Denn ich glaube, dass das ein großes Problem ist, dass wir viele Dinge einfach liegen lassen, dass sie gar nicht erst zur Sprache kommen. Und hier müssen wir aktiv werden, sie ansprechen, diese Beziehung zu klären. So wie es Jesus ja von dem fordert, an dem jemand schuldig geworden ist, der verletzt wurde. Warum? Weil der andere den Schaden oft gar nicht so wahrnimmt, den er angerichtet hat. Darum müssen wir selber aktiv werden. Was kann uns also helfen, Vergebung zu leben? Das Erste, was dieses Gleichnis zeigt, ist, glaube ich, dass uns helfen kann, ein Perspektivenwechsel. Dass wir von dem, an dem jemand schuldig geworden ist, auch in diese Perspektive dessen wechseln, der die Schuld hat. Wie geht's dem? Dazu lädt uns ja das Gleichnis ein. Wir verurteilen oft andere hart, wo wir mit uns selbst viel barmherziger wären. Vielleicht ein einfaches Beispiel: Nur jemand drängelt sich bei der Kasse vor. Im letzten Moment mit dem vollen Wagen, ja, das bedeutet eine Viertelstunde länger warten. Wir ärgern uns, wie kann man so sein? Ja, warum? Weil wir auch nicht wissen, warum er das gemacht hat. Wenn wir das gemacht haben, gab es ja einen guten Grund. Draußen im Auto wartete ein schreiendes Baby oder wir verpassen sonst unseren Zug oder was ganz Lebenswichtiges. Ja. Aber vom anderen wissen wir das nicht. Und wir denken, ja, der macht das aus reiner Bosartigkeit. Warum sonst? Oder ein anderes Beispiel, jemand redet schlecht über uns. Hinter unserem Rücken hat er uns schlecht gemacht. Vielleicht erinnern wir uns dann, wie es uns selber auch schon einmal passiert ist und wie wir da hineingekommen sind. Und wenn die Verletzungen nicht zu tief sind, dann glaube ich, kann uns so ein Perspektivenwechsel allein schon helfen, diesen Schritt der Vergebung zu wollen und leichter zu tun. Ein zweites, wenn wir merken, dass die Gefühle in uns hochkochen, weil wir uns angegriffen fühlen, dann ist es wichtig, erst einmal wieder runterzukommen, zu entspannen, mit meinem Geist, mit meinem Körper nicht mehr in diesem Kampf- und Verteidigungsmodus zu sein. Da hilft vielleicht ein Spaziergang oder wir merken, wir brauchen erstmal Abstand. Wenn die Gefühle hochkommen, können wir nichts klären. Ja, vielleicht Musik hören, einen Freund anrufen, durchatmen, aber vor allem mit Gott darüber reden. Mit ihm das Gespräch suchen. Unsere Emotionen müssen ja erst einmal herunter. Im Streit ist es ja auch gut, dem anderen Zeit zu lassen, runterzukommen, bis er zur Versöhnung bereit ist. Darum glaube ich, es ist nicht schlecht, auch einmal einen Abstand zuzulassen. Nicht immer lässt sich das noch am selben Tag klären, obwohl das ein gutes Ziel ist. Ja. Aber ich glaube, dass es nicht gut ist, einander unter Druck zu setzen und zu drängen. Wir können aber diese Zeit gut zum Gebet nutzen, die Sache vor Gott zu bringen. Das rückt auch unsere Maßstäbe zurecht. Vielleicht kann ich dem anderen in Gedanken schon einmal vergeben, schon vor dem Gespräch. Aber dieser Rückzug, der oft gut ist, der darf natürlich nicht bleibend sein. Das kann nur eine Phase sein. Wenn es dazu kommt, dass ich nicht mehr über meine Verletzungen, über meine Gefühle generell reden will, dann wird es zu einer Sackgasse. Was eigentlich gut ist für eine Zeit, muss mir bewusst sein, es braucht ein Ende. Dass ich einmal runterkomme, aber dann auch wieder das Gespräch suche. Keine Angst habe, mein Gesicht zu verlieren. Das nächste, was nötig ist, dass ich mich für die Beziehung und für die Klärung entscheide. Dass ich sage, ich möchte das klären. Und der Text zeigt uns, wie wichtig das ist, dass wir uns nicht einreden lassen, das sei nicht so wichtig. Wir könnten das ja auch sich beruhen lassen. Das ist eine Entscheidung, die wir in unserem Herzen treffen müssen. Will ich das überhaupt? Und hier kann mir die Vergebung, die ich von Gott erfahren habe als Christ, helfen zu sagen, ich will auch hier eine gute Beziehung haben. Ich will das. Ich will das. Und dann geht es darum, selbst auf den anderen zuzugehen, nicht zu warten und zu fordern. Wenn beide sich nur belauern und darauf warten, dass der andere auf mich zukommt, dass der andere doch den Anfang macht, dann kommt es ja vielleicht gar nicht dazu. Dahinter steht ja oft die Einstellung, dass wir denken, dass der, der am meisten Schuld hat, der muss auch anfangen. Nicht? Der muss den Anfang machen. Aber solange wir in diesen Gedanken sind, bin ich noch auf der Ebene der Rechthaberei. Dass ich denke, ich habe aber Recht. Und der andere hat Unrecht und darum muss er. Jesus verlässt diese Ebene von Anfang an und sagt, wenn jemand an dir schuldig geworden ist, dann geh du doch. Ich bin sonst noch nicht auf der Ebene des Erbarmens. Dem Frieden nachzujagen, suche Frieden und jage ihm nach, heißt unsere Jahreslosung. Letztlich geht es darum, dass der Friede wiederhergestellt wird. Das ist das Ziel. Und dazu sollte ich auch bereit sein, den Anfang zu machen. Ein nächstes, natürlich ist es wichtig, dass der andere sein Unrecht einsieht. Dass er irgendwie zu dieser Erkenntnis kommt, aber wie kommt man dahin? Wie kommt man dahin, dass jemand zugeben kann, ja, stimmt, war nicht gut, was ich gemacht habe. Und oft hilft es nicht, die Diskussion gleich mit Erklärungen, Begründungen, Vorwürfen und Verteidigungen zu beginnen. Denn das wissen wir alle aus der Praxis, die Gefahr besteht, dass wir damit nur eine neue Streitrunde einleiten. Wenn ich also hingehe und sage, du bist das, können wir machen, ja? Aber ich glaube, der Schwerpunkt sollte auf dem Wunsch der Versöhnung liegen. Vielleicht gibt es ja auch einen Teilbereich, wo wir dem anderen Recht geben können. Denn oft ist die Sache ja nicht so klar, dass man klar sagen kann, einer hat alle Schuld und der andere gar keine. Vielleicht können wir irgendwo Recht geben. Vielleicht können wir irgendwo einen Punkt auch zugeben, wo wir nicht ganz richtig waren. Wenn man einen solchen ersten Schritt geht, dann ist es auch für den anderen leichter zu sagen, ja, du hast Recht. Ich habe auch schwere Fehler gemacht. Ich habe auch etwas getan, wofür ich deine Vergebung brauche. Dann kann man seinen eigenen Fehler zugeben, weil das fällt uns ja oft sehr schwer, das Gesicht zu verlieren. Aber es ist wichtig, dass wir für unsere Fehler die Verantwortung übernehmen. Und wir brauchen so eine Situation, wo wir wieder neu bereit sind, einander zuzuhören, wo wir bereit sind, uns füreinander zu öffnen. Deshalb sollten wir vielleicht auch gar nicht auf Angriffe und Erklärungen des anderen zu stark eingehen. Manchmal kann man auch einfach sagen, hier sind wir unterschiedlicher Meinung, aber ich möchte, dass unsere Beziehung wieder gut ist. Ich möchte, dass wir wieder Frieden haben. Wir fordern, dass der andere uns verstehen soll. Es gibt ein großes Bedürfnis in uns Menschen, verstanden zu werden und Recht zu bekommen und sich selbst erklären zu können. Aber vielleicht können wir es auch zurückstellen. Und das geht nur, glaube ich, wenn wir vorher gebetet haben und wenn wir gesehen haben, ich war auch einmal in großer Schuld, wo ich eigentlich nichts hätte zur Verteidigung vorbringen können. Und da kam ein anderer mir entgegen und hat gesagt, weißt du was, bevor du dich lange erklärst, dir ist alles vergeben. Und was eine solche Situation mit uns gemacht hat. Ja? Statt immer wieder zu sagen, ja und aber und du musst doch auch, dass uns wirklich der Friede wichtig ist, die Beziehung. Ich glaube, dass an dieser Stelle Versöhnung am häufigsten scheitert. Manchmal kommen wir nicht weiter, darauf geht Jesus auch ein, dann müssen wir andere hinzuziehen. Friedenstifter, Menschen, Zeugen. Manchmal ist es auch wichtig, dass wir Wiedergutmachung haben oder und so weiter. Dann wird das schwieriger. Aber wir sollten uns mit aller Kraft bemühen. Und manchmal kommt auch auf diesem Weg tatsächlich gar keine Versöhnung und Vergebung zustande. Vielleicht, weil die Verletzung zu schwer war für uns, wir schaffen es nicht. Oder dass der andere keine Reue zeigt. Und trotzdem ist es auch dann wichtig, die Rachegedanken abzugeben. Dann ist es einfach wichtig, die ganze Sache in Gottes Hand zu legen. Und sagen, du wirst es besser wissen, Gott, ich gebe das jetzt ab. Ich will mich nicht mehr an diese Verletzung binden. Dann musst du das jetzt machen. Du wirst gerecht sein, du wirst es wissen. Das ist allemal besser, wie wenn wir die Schuld behalten. Das ist wie wenn wir die Schuld weiterverkaufen würden und sagen, ich will das jetzt nicht mehr haben, ich gebe es jetzt dir, kauf du mir die Schulden ab, mach du das, Gott. Ja. Wo wir an diesen Punkt kommen und sagen, ich will das nicht mehr, weil ich komme so nicht mehr weiter. Und hier kommt unser Glaube ins Spiel, dass wir auf einer geistlichen Ebene das Gott in die Hand geben, weil seine Gerechtigkeit und seine Mittel größer sind. Dass diese Kette abreißt, die Kette von Hass und Bitterkeit und Rachegefühlen und negativen Gedanken. Und da ist nur Vergebung die Befreiung. Wenn wir das so tun, dann können wir am Ende uns freuen, dass wir den Bruder oder die Schwester zurückgewonnen haben und können ein Fest der Versöhnung feiern. Und jedes Abendmahl ist eigentlich ein Fest der Versöhnungsfeier. Ich glaube, dass wir diesen Kultur des Umgangs miteinander, so wie ihn Jesus hier aufzeigt, dass wir die neu lernen müssen und immer wieder neu lernen müssen. Und es lohnt sich, sich daran zu erinnern, was Jesus hier sagt. Dieses Miteinander im Glauben zu leben. Ich möchte uns mit dieser Predigt heute einfach ermutigen, lasst uns unsere Beziehungen klären. Lasst uns einander ergeben, gehen wir aufeinander zu. Das erfordert Einsicht, die können wir heute beim Nachdenken über das Wort gewinnen, aber es erfordert auch Mut von uns. Glaubensmut. Vielleicht haben wir es schon ein paar Mal probiert, aber es geht um die Gemeinschaft, es geht um Jesus selbst, um die Gemeinschaft, die er gestiftet hat und die Versöhnung, die er will. Amen.